Wir hatten wirklich dann auf einmal dieses Gefühl so, wumms, okay, jetzt sind alle Gedanken aus Deutschland auf einmal weg. Jetzt ist man hier, es ist so ein krasses Feeling, so eine krasse Energie liegt da in der Luft.
Also das heißt, du hörst den Wind, du hörst irgendwie die Äste knirschen und das war's und ein paar Tiere und das erdet einen natürlich extrem, holt einen total raus und lässt einen auch echt total bei sich sein. Das ist ein ganz besonderes Gefühl.
Bevor wir uns in wenigen Augenblicken auf den Weg zum legendären Mount Everest Base Camp machen, uns in über 5000 Meter Höhe begeben, jetzt aber erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen, deinem Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Falls du heute zum ersten Mal dabei bist, hi, mein Name ist Kira, schön, dass du da bist. Und jetzt geht's los, nach Nepal, ins Himalaya-Gebirge, auf zum höchsten Berg der Welt, auf zum Mount Everest. Wow! Also, ich freue mich so wahnsinnig auf mein Gespräch heute mit Yvonne Ferrer und Jerry Grube, zwei extrem inspirierende Menschen, bei denen das Abenteuererleben quasi zum Alltag dazugehört. Und bevor wir uns angucken, was das jetzt genau bedeutet, jetzt erstmal ein ganz herzliches Hallo, schön, dass ihr da seid und vor allem danke, dass ihr euch heute die Zeit nehmt.
Vielen Dank, wir freuen uns.
Jo.
Ja, wir sitzen ja heute nicht so richtig zusammen, wir sind aber über Video zusammengeschaltet. Ich sitze hier gerade an meinem Küchentisch in Berlin. Wo treffe ich euch gerade an?
Im Büro bei uns zu Hause.
In der Nähe von Köln.
Genau.
Bevor wir gleich so richtig schön tief ins Thema gehen, würde ich euch gerne einmal kurz vorstellen. Und ich muss sagen, dass das bei euch beiden gar nicht so einfach ist, das auf den Punkt zu bringen, weil ihr so unglaublich viele tolle Sachen macht. Du, Yvonne, bist Schauspielerin. Ich habe dich unter anderem im Münsteraner Tatort gesehen. Du bist aber auch Buchautorin und Travel-Bloggerin. Du, Jerry, bist ebenfalls Schauspieler, bist on top noch sehr talentierter Musiker. Du hast mir eben erzählt, du schreibst und produzierst deine Songs selbst. Und viele deiner Lieder, die handeln eben vom Reisen. Und das ist das, was euch beiden so verbindet. Die große Liebe für diese Welt, die Leidenschaft zum Reisen. Und das Schöne ist, man kann euch dabei zugucken. Auf Instagram unter anderem. Ich bin jetzt selbst schon seit einigen Jahren dabei und erinnere mich wirklich an viele eurer Reisen. Ganz präsent noch die Reise durch Südamerika. Ihr wart in Peru, Paraguay. Ich erinnere mich noch an deine Reise, Yvonne, durch Alaska mit dem Motorrad. Unglaublich, die ganzen Bären, die du da gesehen hast. Ihr wart aber auch in Portugal, in der Arktis, ihr wart eigentlich überall. Und ihr habt dieses fast schon ein bisschen verrückte Motto, jedes Land auf der Welt einmal sehen zu wollen. Stimmt das?
Ja, das ist richtig. Das ist auf jeden Fall unser Lebenstraum, Lebensziel. Ja, jetzt gerade kommen wir frisch von unserer Reise zurück, natürlich aus Nepal und auch von den Philippinen. Ja, dieses Zurückkommen ist auch immer wichtig für uns, damit wir dann neue Kraft tanken, um wieder loszukönnen.
Das glaube ich. Eines eurer letzten großen Abenteuer, das war euer Mount Everest Basecamp Trip zu Fuß, 12 Tage lang. Also das klingt schon völlig unglaublich. Was mich interessieren würde, wenn ihr so an diese Reise zurückdenkt, gibt es so diese eine Sache, die euch sofort in den Kopf kommt? Das kann ein Bild sein, eine Situation, ein Geruch, ein Gefühl. Was ist das bei euch?
Bei mir ist das auf jeden Fall Erleichterung, weil ich mich ziemlich gut an diesen Moment erinnere, als wir es geschafft haben, oben beim Basecamp anzukommen. Und es war mit so viel Strapazen verbunden und es tat einfach der Kopf weh. Man hat sich nicht gut gefühlt, man hatte keinen Hunger mehr, man hatte keinen Durst mehr, man wollte einfach nur zurück. Und diese Zufriedenheit und diese Ruhe, die in einem so aufkam, als man dann wusste, okay, jetzt geht's wieder runter, das war auf jeden Fall ein sehr befreiendes Gefühl.
Spannend. Bei dir, Yvonne?
Ja, mir schießen irgendwie gerade direkt so die Menschen in den Kopf, die Augen von den Menschen, in die wir geblickt haben. Und ja, wir durften sehr in dieses Land eintauchen und in das Leben vor Ort. Und das war sehr bewegend.
Das glaube ich. Da sprechen wir auch über beides gleich noch etwas intensiver. Könnt ihr uns einmal abholen, was war so euer Plan? Was habt ihr euch vorgenommen, bevor ihr diese Reise angetreten habt?
Ja, unser Plan war erstmal einfach nur zu wandern im Himalaya-Gebirge. Und da bin ich so ein bisschen in die Recherche gegangen und ich habe davon noch nie vorher gehört, dass man wirklich diese Wanderung zum Mount Everest Base Camp machen kann. Der höchste Berg der Welt für mich. Riesenfaszination schon immer. Als Kind war ich schon davon hin und weg und dann habe ich gesehen, dass man da hinwandern kann. Und dann wusste ich, das machen wir. Also ich war erst noch so ein bisschen unsicher, ob wir das so hinbekommen, ob man das schafft, ob das realistisch ist, auch in der kurzen Vorbereitungszeit. Aber dann, ich mag es einfach auch so ein bisschen so, sich selbst ja auch herauszufordern. Und dann wusste ich, okay, diese Wanderung machen wir.
Okay, spannend. Ich habe mich selber noch überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, also jetzt in der Recherche natürlich. Aber macht man das alleine? Darf man das überhaupt alleine machen? Muss man da Unterstützung von vor Ort nutzen? Gibt es ja teilweise Regionen, da darf man gar nicht alleine unterwegs sein. Wie war das dort?
Ja, da war das halt so, dass es natürlich eine Sache ist, sich vor Ort da natürlich professionelle Infos reinzuholen und jemanden vor Ort zu haben, der einen da durchleitet, also einen Guide. Ganz, ganz wichtig. Vor allem geht es ja auch natürlich darum, vor Ort die Menschen zu supporten und zu unterstützen und da jetzt einfach auf eigene Faust losrennen und es selbst mal so probieren, das ist da nicht so an der Tagesordnung und auch nicht gerne gesehen. Die Leute wollen, dass man das natürlich mit den Einheimischen macht, was auch absolut verständlich ist.
Hat vielleicht auch so ein bisschen was mit Respekt zu tun, ne? Wahrscheinlich.
Absolut, absolut. Und vor allem auch, was wir erfahren haben auf dem Weg dort hoch, dass es auch viele Leute auf eigene Faust versuchen und auch vieles schief geht. Oh. Und das möchte man natürlich auch vermeiden, dass man da halt einfach Leute hat, die da hochtanzen und es dann irgendwelche Probleme gibt und das natürlich dann auch wieder schlecht abfärbt auf deren Tourismus. Das ist natürlich auch ein Bestandteil, ne?
Total spannender Aspekt, den ich jetzt selber gar nicht so vor Augen hatte. Lass uns die Reise mal so ein bisschen chronologisch starten. Also man muss ja erstmal zu einem Startpunkt kommen. Ich habe bei euch auf Instagram gesehen, ihr musstet dahin fliegen. Und ich habe ein Zitat. Ich glaube, Yvonne, du hast das gepostet. Gestern noch in der bunten Stadt Kathmandu und heute am gefährlichsten Flughafen der Welt. Warum? Warum ist das der gefährlichste Flughafen der Welt?
Ja, das ist so eine ganz kurze Landebahn von gerade mal 535 Meter.
Ach echt?
Die endet dann eigentlich in einem tiefen Abgrund oder im Nichts. Also die Landebahn an sich sieht schon ganz verrückt aus. Ich hatte vorher ein Bild gesehen, wusste aber nicht, dass es wirklich dort ist. Und die ist auch ziemlich stark geneigt, einfach
sehr
damit
stark.
Wenn die Flugzeuge ankommen, halt eben besser abbremsen können, wenn sie halt eben diese Neigung hochfahren zum Abbremsen nach der Landung oder damit sie besser starten können und nicht einfach in den Abgrund versinken. Es ist wirklich ganz verrückt, dazu kommen starke Windböen, die da natürlich herrschen, schon auf knapp 2700 Meter, umgeben von dem Gebirge. Das heißt, auch da kommen oft sehr schlechte Wetterverhältnisse hinzu, die das Ganze wirklich erschweren.
Krass, das sind wahrscheinlich auch sehr kleine Maschinen, oder?
Ja.
Genau, das sind ganz kleine Propellermaschinen.
Und man hat das Gefühl, die fahren mit einem platten Reifen. Hat auch wieder was damit zu tun, dass sie halt einfach Geschwindigkeit so schnell wie möglich verlieren wollen, wenn sie auf diese Landebahn kommen. Und ich dachte erst so, die fahren mit einem Platten. Aber das ist da wohl so, dass da sehr wenig Luft in den Reifen ist dafür.
Ach, das sind ja häufig auch sehr alte Maschinen. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Ich hatte das in Alaska auch, dass man nur mit so ganz kleinen Maschinen fliegen kann. Und irgendwie macht es einem ja schon auch ein komisches Gefühl. Aber ich finde die Tatsache, dass die so alt und teilweise auch ein bisschen abgerockt aussehen, macht einem auch wieder Mut, weil offenbar sind sie ja noch nie abgestürzt.
Ja, das stimmt.
Ja, das stimmt.
Guter Winkel, das aus der Perspektive zu sehen.
Wie genau können wir uns die Route vorstellen? Sprecht gerne mal so ein bisschen über den Boden, über die Ausblicke, über das Fitnesslevel, was man braucht.
Der Weg bis zum Mount Everest Basecamp hin und zurück sind 130 Kilometer. Man denkt erstmal, ist ja eigentlich gar nicht so lang, dafür hat man 12 bis 14 Tage Zeit. Aber gerade auch der Boden macht ziemlich schwer. Natürlich die extreme Höhe bis auf 5.364 Meter.
Ja.
Dann der Boden, vielleicht kannst du was zu dem Boden sagen.
Ja, das ist ja zwischen pulverigem Sand, der einem unter den Füßen wegrutscht, wenn man die Neigung hoch oder runter geht. Ganz interessant und ein schönes Bild, was uns unser einheimischer Guide gesagt hat, war Nepalese Flat. Also es geht ja eigentlich darum, dass man sagt, ja, das ist so Flachland. Man geht einfach nur geradeaus und ein bisschen hier, ein bisschen da. Und das Nepalese Flat bedeutet halt ganz steil runter, ganz weit hoch. Ganz steil runter, ganz weit hoch. Das heißt, du bist kontinuierlich am Auf- und am Absteigen und wirklich mit starken Neigungen, Riesenfelsen, über die du wanderst. Dann ist da Eis drauf, dann ist es super rutschig. Also das variiert so extrem.
Genau, und zu diesem ständig hoch und runter kommen dann halt eben diese Monsterberge, wo es natürlich enorm hoch geht, über 2,5 Stunden dann meistens auch der Anstieg, weil man muss natürlich auch hochkommen. Und es ist schon wirklich fordernd, kann man auf jeden Fall sagen.
Also da gibt es keine Wanderwege, höre ich jetzt raus.
Doch, da gibt es Wanderwege, es gibt keine Straßen, es gibt natürlich diesen Transportwege, wo ja auch die Esel, die Yaks, die Einheimischen ja auch eben von Dorf zu Dorf über diesen Wandersweg gelangen, um natürlich auch ihre Güter in die abgelegenen Dörfer zu bringen. Und das kann man sich eigentlich vorstellen wie schmaler Weg, Trampelfahrt, oft auch sehr staubig, jetzt nicht wirklich mit Geländer oder so gut ausgebaut, sondern wirklich sehr simpel.
Man rutscht
und
oft weg.
Natürlich.
Okay. Und wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Also ich mache häufig den Fehler, wenn ich Wanderreisen plane, ich bereite mich gar nicht vor. Ich bereue es jedes Mal zutiefst. Wie ist das bei euch?
Ja, also wir haben uns versucht, ein bisschen darauf vorzubereiten. Aber richtig darauf vorbereiten kann man natürlich gar nicht, weil sobald es nachher in diese Höhen geht, das kannst du ja hier nicht trainieren. Wir sind wandern gegangen, wir haben mit verschiedenen Gewichten im Rucksack gearbeitet, um uns irgendwie an die Schultern daran zu gewöhnen, den Nacken daran zu gewöhnen und haben so halt zwischen 10 und 15 Kilometer, korrigiere mich da, 10 und 15 Kilometer Etappen hier in Deutschland gemacht über Wochen, um dann halt im Endeffekt vorbereitet zu sein für die ersten Schritte und Wege dort.
Ja, so dass man die Schuhe einlaufen kann, dass man Gewicht und Strecke weiter steigt von Woche zu Woche und so kommt man langsam rein. Auch selbst wenn man sportlich ist, ist das ja trotzdem ein anderer Ablauf für den Körper und das ist gar nicht so verkehrt. Einfach vorher schon mal das zu machen, was man dann da macht.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, ein Großteil ist ja dann auch irgendwie Psyche, ne? So der Körper ist die eine Sache. Aber wenn man sich dann so ein Ziel gesetzt hat, dann manchmal schafft es dann auch der Kopf weiter, als der Körper es eigentlich kann.
Das auf jeden Fall. Und ich glaube auch, so ein bisschen Vorbereitung ist auch gut für den Kopf, weil mir gibt es immer mehr Sicherheit und Selbstvertrauen, dass ich sagen kann, ach komm, ich habe ja wenigstens schon ein bisschen was getan. So, ich fühle mich dann einfach ein bisschen selbstbewusster für das, was dann eben bevorsteht.
Was ich total beeindruckend fand, ihr habt ja vieles auch auf Instagram gezeigt, war die Art und Weise, wie ihr übernachtet habt. Da waren ja unterschiedliche Varianten dabei. Könnt ihr mal erzählen, wie war das geplant, die Übernachtung?
Ja, also dort gibt's ja die sogenannten Teestuben und in diesen Teestuben kann man übernachten, man wird verpflegt, man hat die Möglichkeit an Essen und an Wasser zu kommen. Das sind alles unbeheizte Räume. Es gibt einen einzigen Aufenthaltsraum, wo ein kleiner Stahlofen steht, wo sich dann alle irgendwie aufwärmen können. Man hat nachts bis zu minus 27 Grad. Boah. In der Zeit, wo wir jetzt da waren, kann natürlich auch noch kälter werden. In den Schlafräumen selber hat man dann um die minus 10 Grad. Das heißt, das ist schön knackig und erfrischend in der Nacht. Und ja, dann haben wir natürlich das mit dem Zelt gemacht. Wir haben irgendwie im Zelt geschlafen, was katastrophal war, weil wir ein Ein-Mann-Zelt hatten, wo wir zu zweit drin geschlafen haben.
Warum? Habt ihr euch bewusst dazu entschieden?
Ja, weil wir halt natürlich nicht so viel Gewicht transportieren wollten.
Okay.
Und unser Ein-Mann-Zelt war halt eben leichter als das Zwei-Mann-Zelt.
Das macht Sinn, das verstehe ich.
Ja. Bloß haben wir nicht ganz so das Volumen der Schlafsäcke mit einberechnet, die halt wirklich so groß und dick waren, die Daunen, dass wir echt dicht aufeinander lagen, ne?
Genau, dazu kommt natürlich der steinige Boden. Wir haben natürlich jetzt auch nicht so viel Platz gehabt, um den Boden schön auszupolstern. Das war dann oft auch ein bisschen steinig und hart, aber ey, am
Tolle
Schluss
Erfahrung.
Ja, die Erfahrungen machen vieles wieder gut.
Wahnsinn. Könnt ihr noch mal ein bisschen was zu dieser Zelterfahrung sagen? Wie ist das nachts? Ist man da komplett durchgefroren? Hat man vielleicht auch ein bisschen Angst? Weil ich stelle mir vor, dass da jetzt keine richtigen Campingplätze sind, sondern dass man das Zelt ja wahrscheinlich irgendwo aufbaut. Also wie ging es euch nachts?
Ja, tatsächlich gibt es sogar ausgewiesene Zeltplätze. Ich würde das auch empfehlen, wirklich diese zu nutzen und nicht ganz wild einfach irgendwo zu schlafen, weil da kommen wir wieder zu dem Aspekt, dass man dann halt eben auf den ausgewiesenen Plätzen ein bisschen was zahlt und das kommt den Einheimischen dort zugute.
Ah, ja, okay.
Das finde ich auch prinzipiell sehr gut, ja, dass dort eigentlich fast alle Unterkünfte, wo wir geschlafen haben, die ausgewiesenen Zeltplätze, dass sie alle auch von den Einheimischen dort betrieben werden. Das sind ein paar Euros, aber natürlich, wenn man dort in deren Gebiet unterwegs ist, finde ich das einfach normal und auch
eine Respektsache,
dass man auch natürlich denen dafür was hinterlässt.
Ich habe ein Video von euch gesehen, da habt ihr irgendwie, ich weiß nicht, ob es morgens oder abends war, die Zelttür geöffnet und da waren unzählige Hunde. Ich habe mich gefragt, warum waren da so viele Hunde und hattet ihr Angst?
Also das Ding ist ja, dass die Straßenhunde dort oder die Berghunde dort, das waren mit Abstand die respektvollsten und liebsten und süßesten Hunde überhaupt.
Ach, toll.
Und die haben halt eigentlich mehr oder weniger auf das Zelt aufgepasst. Also die lagen die ganze Nacht um das Zelt herum. Es war natürlich unfassbar laut, weil sobald ein Hund aus einem anderen Dorf irgendwo über einem Berghang lief, fingen sie alle an zu bellen. Aber also vor den Hunden hatten wir gar keine Angst. Und ja, man hat erstmal am Anfang so das Gefühl, kommt da irgendwo jemand? Ist das jetzt irgendwie, man ist mitten in der Nacht, der Wind ist so laut, der Schnee. Das sind natürlich alles Sachen, wo man immer so ein offenes Ohr hat. Aber jetzt richtig Angst und dass man jetzt Schiss hat, nicht.
Man hat das Zelt aufgebaut, man legt sich rein und dann ist es schon einem erstmal ein bisschen, also man ist schon wach und wachsam, ne? Die ganzen fremden Geräusche, die fremde Umgebung. Man weiß ja nicht genau, was auf einen zukommt jetzt in der Nacht. Man schläft jetzt direkt ein, man ist schon erstmal so, oh, okay.
Einschlafen gab es also, sowieso nicht wirklich.
Es ist einfach spannend, ne?
Ja. Glaube ich. Wie viele andere Leute waren denn da eigentlich unterwegs? Wart ihr zum Großteil alleine oder wie kann ich mir das vorstellen?
Man kann sagen, dass wir eigentlich alle Leute kannten, die wir dann irgendwann auf dem Weg immer getroffen haben. Also es war sehr überschaubar.
Okay.
Es waren nicht viele Menschen, die einem entgegenkamen. Und es waren auch nicht viele Menschen, die mit einem hochgegangen sind. Also, dass man sich irgendwie in diesen Teehäusern immer wieder gesehen hat. Weil es ist ja Off-Season und da haben nur ganz wenige Teehäuser auf. Und das heißt, man trifft sich dann meistens irgendwie am Ende der Etappe in einem Teehaus.
Ja, das lag einfach daran, weil wir ja zur Winterzeit unterwegs waren. Es ist extrem kalt und normalerweise ist da jetzt aktuell einfach keiner unterwegs. Man kann da jetzt auch zu der Zeit nicht die Berge besteigen oder sowas. Dafür ist sowieso viel, viel zu kalt und da überhaupt zu wandern halt auch.
Aber warum habt ihr das im Winter gemacht? Warum habt ihr das nicht im Sommer gemacht? Also frage ich mich jetzt.
Ja, also der erste Punkt ist, dass wir sehr gerne und bewusst halt immer die Hauptsaisons meiden, damit wir ja eben auf weniger Touristen treffen. Und zum anderen wollten wir halt eben jetzt im Januar los und nicht noch weiter warten.
Okay, das ist eine gute Antwort. Das kann ich verstehen. Können wir ein bisschen über die Höhe reden? Wie hat euch die Höhe zu schaffen gemacht? Ich habe gesehen, ihr wart ja zum Teil auch richtig krank. Hatte das alles mit der Höhe zu tun? Was waren so eure Symptome?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also natürlich kurz vor dem Basecamp, da hat es bei mir auf jeden Fall richtig in die Socken gehauen. Und da war es einfach so starke Kopf-Nackenschmerzen. Man hat einfach keinen Hunger mehr, man hat keinen Durst mehr. Das sind ja eigentlich schon so Anzeichen von Höhenkrankwerden. Das waren so Sachen, die sich so durchgezogen haben, bis wir dann wieder abgestiegen sind. Du bist, glaube ich, krank geworden eigentlich, weil du dir irgendwie darmtechnisch ja auch irgendwie was eingefangen hast, ne?
Ja, zu der Höhe, die natürlich die größte Herausforderung ist, ist natürlich auch die Hygiene dort ein Riesenpunkt. Aber um jetzt gerade auf die Höhe nochmal zu kommen, man kann sich das natürlich schwer vorstellen, wenn man das noch nie erlebt hat. Ab 2000 Höhenmeter kann man schon höhenkrank werden.
Und da seid ihr ja gestartet.
Genau, genau. Und höhenkrank bedeutet auch wirklich sich krank fühlen. Das ist ganz verrückt zu beschreiben und das geht auch natürlich auf die Psyche. Also man ist natürlich auch reizbarer, schneller gereizt, das Hungergefühl lässt nach. Klar, Übelkeit, Kopfschmerzen, das kann so vieles sein. Jeder reagiert anders. Man weiß ja nicht, wie wer drauf reagiert. Es ist wirklich dort so, dass der Spitzensportler dort wirklich in die Knie gezwungen wird und nicht weiterlaufen kann, wenn er wirklich dafür sehr, sehr empfänglich oder anfällig ist. Wir haben auch Leute gesehen, die wirklich, ein Mädchen wurde abtransportiert, bewusstlos von ihrem Guide auf dem Rücken. Sie war nicht mehr ansprechbar. Und viele andere haben wir auch wirklich keuchend und krank dort gesehen, die wirklich zurück mussten. Also es ist nicht zu spaßen, das soll auch niemand dort jetzt unterschätzen.
Ja.
Man muss sich wirklich vorher damit beschäftigen und währenddessen auch gut auf sich achten, sich beobachten. Denn ja, ich bin krank geworden. Ist das jetzt höhenkrank oder ist das vom Essen gewesen? Habe ich mir sonst was eingefangen? Ich habe wirklich gebrochen und wenn man höhenkrank ist und dann erbricht und sich so schlecht fühlt, wie ich mich gefühlt habe, muss man sofort absteigen. Bei mir war das halt aufgrund der Hygiene, habe ich mir was eingefangen. Ich kannte meinen Körper, wir waren schon mal auf der Höhe. So konnte ich das einschätzen, aber sonst ist das wirklich schwer, sich dort auch wirklich einzuschätzen, denn das ist wirklich lebensgefährlich.
Wahnsinn.
Und man muss auch immer seinen Sauerstoffgehalt messen. Da gibt es ja so kleine Messgeräte, damit man weiß, wie hoch ist der Sauerstoffgehalt im Blut. Das wird auch beobachtet, auch die Guides fragen nach. Und man versucht natürlich da immer den Punkt zu finden, dass man über seine, also seine Grenze kennt. Man kann natürlich auch über seine Grenze hinausgehen und dann muss man halt einfach gewisse Symptome abschätzen. Ne?
Wie kann man das messen? Das habe ich noch nie gehört. Was ist das für ein Gerät?
Das ist so ein kleines Gerät mit einem Display dran, das steckt man sich auf den Zeigefinger und der berechnet dann im Endeffekt, wie jetzt genau, kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht sagen, weißt du das?
Nee, genau weiß ich.
Aber man legt den Zeigefinger rein und dann kann der den Sauerstoffgehalt im Blut messen.
Verrückt.
Auch den Pulsschlag, genau.
Genau, Puls ja, und genau.
Bei Kleie. Gut. Höher man kommt, desto mehr lässt der Sauerstoffgehalt natürlich auch im Blut nach. Und auf 5000 Meter, auf der Höhe waren wir ja auch noch ein bisschen drüber, hat man ja auch nur noch 50% Sauerstoff in der Luft. Und da kann man sich ja auch schon ungefähr vorstellen, wie sich das vielleicht anfühlt. Ne? Also die Hälfte an Sauerstoff in der Luft, es ist ein deutlich erkennbarer Verlust einfach auch an der eigenen Leistung.
Und was dazu kommt, ist dann halt zum Beispiel die Frau, die auch abtransportiert wurde. Da gab es noch ein paar weitere Fälle. Da war das dann so, dass der Sauerstoffgehalt im Blut unter 60 war und da wird es halt ganz gefährlich, denn zwischen 50 und 60 sagen, haben uns die Guides das erzählt, da musst du sofort absteigen. Also wenn es unter diese 60er Marker fällt, Richtung 50 immer weiter runter, da muss man sofort absteigen.
Habt ihr vielleicht noch so ein, zwei Tipps, was man überhaupt gegen Höhenkrankheit machen kann?
Ja.
Vielleicht hilft es ja mal der einen oder dem anderen, der zuhört.
Ja.
Knoblauchsuppe ist Tipp Nummer 1.
What?
Mhm. Tipp Nummer 2 ist Ibuprofen, 800er, morgens, mittags, abends.
Was extrem stark ist.
Ja.
Ne?
Auch 800er?
Ja.
Ich habe das gerade gar nicht realisiert, das ist ja eine Krankenhausdosis.
Ja.
Also
beim Beinbruch.
Das ist für den Notfall, ne? Das ist
ja, oder ab schon, man kann das schon dann ab 3000 Meter nehmen, auch schon prophylaktisch, auch schon vorher damit anfangen. Ja,
was wir aber nicht gemacht haben.
Ibuprofen soll helfen,
ja.
Dann gibt es noch die dritte
Variante. Dann gibt es noch eine Variante und das sind natürlich dann die Höhenkranktabletten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Name heißt dieser Tablette. Ist aber mit Nebenwirkungen verbunden und das war etwas, was wir nicht haben wollten. Und deswegen haben wir die auch nicht genommen. Erfahrungswerte waren vor Ort. Es gibt Leute, bei denen helfen die. Es gibt Leute, bei denen helfen die nicht.
Und der vierte Tipp ist natürlich, dass man langsam aufsteigt. Je langsamer man aufsteigt und je mehr Zeit man sich lässt zu akklimatisieren, desto besser fühlt man sich natürlich.
Ich würde gerne noch mal so ein bisschen über die kleinen Dörfer am Wegesrand sprechen. Ich habe keine wirkliche Vorstellung. Also gehören diese Teehäuser immer auch zu kleinen Dörfern oder wie viele Dörfer gibt es da überhaupt? Könnt ihr mal beschreiben, wie die Dörfer aussehen? Wie viele Leute leben da? Ich brauche ein paar Infos.
Ja, unbedingt. Und schön, dass du das ansprichst, denn ich habe es ja eben auch schon gesagt, das war so das Erste, was mir wieder in den Kopf geschossen ist, weil es einfach die schönste Erfahrung war. Man startet an dem gefährlichsten Flughafen der Welt und genau dort läuft man auch eigentlich die ersten 3 Tage durch die meisten Dörfer und man ist mittendrin. Man wacht mit den Menschen vor Ort praktisch auf. Also man fängt an zu wandern, früh morgens häufig. Die Leute werden wach, das Leben findet auf der Straße, also es gibt ja keine Straße, auf dem Weg statt. Man läuft mitten durch und rechts und links sind die Häuser, wo die Menschen leben. Sie waschen sich auf der Straße natürlich mit einem Eimer Wässerchen, die haben sich da noch irgendwie die Haare gekämmt im Pyjama, die Kinder haben angefangen zu spielen, dann der eine Bauer da hinten hat gerade sein Käffchen getrunken, also man hat wirklich gesehen, wie sie ihren Tag starten, wie die weiter zu
ihrem
Feld gehen.
Das wirkt irgendwie total friedlich, wie du das so erzählst.
Und so war es auch, also man kommt dort an und wir hatten wirklich dann auf einmal dieses Gefühl so, wumms, okay, jetzt ist das, sind alle Gedanken aus Deutschland auf einmal weg. Jetzt ist man hier. Es ist eine so ein krasses Feeling, so eine krasse Energie liegt da in der Luft, dass man damit wirklich direkt gefangen wird, dort einfach zu sein und alles andere fast zu vergessen. Das kann man wirklich so sagen.
Ja, und was total verrückt ist, was wenig Leute ja auch kennen von uns, weil wir ja kontinuierlich umgeben sind von Geräuschen. Es ist auch einer dieser Orte, wo die Atmosphäre so leise ist, weil dort keine Autos, keine Motorräder, dort gibt es keine anderen Fortbewegungsmittel, nichts. Also das heißt, du hörst den Wind, du hörst irgendwie die Äste knirschen und das war's. Toll. Und ein paar Tiere. Und das erdet einen natürlich extrem, holt einen total raus und lässt einen auch echt total bei sich sein. Das ist ein ganz besonderes Gefühl, was wir auch in Südamerika ganz lange erleben durften.
Mhm. Toll. Ja, manchmal merkt man erst, was man die ganze Zeit so um sich hat, wenn man es nicht mehr hat, ne? Wahnsinn. Stimmt. Und wie würdet ihr die Mentalität der Menschen beschreiben? Wie wurdet ihr aufgenommen? Wie wurdet ihr empfangen? Konntet ihr Kontakt aufnehmen?
Ja, also das ist sehr schwierig zu beschreiben, denn die Menschen denken anders, sie fühlen wahrscheinlich auch anders. Das ist natürlich immer das, weshalb wir auch reisen, weil wir ja sehen wollen, wie die anderen Menschen wohl so leben. Und die dort leben anders und sind auf jeden Fall anders. Ich würde aber sagen, sehr, sehr respektvoll, sehr irgendwie unverstellt. Und viele Kinder, die wirklich einem einfach mal zugewunken haben. Also da gab das jetzt nicht, dass jemand gebettelt hat oder irgendwas, obwohl Nepal natürlich zu dem ärmsten Land der Welt gehört. Aber so ist die Mentalität da nicht. Also die sind trotzdem sehr für sich. Ich glaube, das ist doch trotzdem ein stolzes Volk und einfach sehr respektvoll.
Schön. Habt ihr wie so eine Art Learning aus dieser anderen Kultur mitnehmen können, irgendwas? Manchmal hat man das ja, dass man so sagt, ach Mensch, das möchte ich für meinen Alltag auch mitnehmen. Gibt es da was, was ihr mitgenommen habt?
Ich finde, das passiert ja auf jeder Reise, in jedem Land, mit jeder anderen Kultur, dass man so Bausteine wieder wahrnimmt, wenn man in seinem normalen Alltag ist. Einer der Bausteine, die ich besonders fand, den hattest du eigentlich gerade auch schon angeschnitten, ist diese totale Echtheit. Bedeutet, da wird jetzt nicht unbedingt sofort gelächelt oder gegrinst, wenn die Blicke sich treffen, aber es wirkt total echt und total warm und nett, wie die einem begegnen. Und das ist etwas, was ich irgendwie immer wieder mitnehmen kann, wo ich sage, egal wo man ist, man kann immer mit einem warmen Gefühl jemanden gegenüber sitzen, auch wenn man sich irgendwie gerade erst in der ersten Sekunde getroffen hat und wenig Worte. So, das sind so zwei Sachen, die da zusammenkommen.
Und natürlich, was ich sehr oft lerne, immer und immer wieder, weniger ist mehr. Also wir kommen trotzdem mit unserem normal, für uns verhältnismäßig normal großen Rucksack da an. Und die haben einfach ein kleines Täschlein für die ganzen Tage dabei. Also dieses
jetzt das Team, meinst du, mit dem ihr unterwegs
seid? Ja, die Guides, die da vor Ort sind oder auch sonst die Leute, die da unterwegs sind, die von dort kommen, die haben ein kleines Täschlein dabei für die ganzen Tage. Und wir im Verhältnis ein 60, 65, 80 Liter Backpack. Wie kann das sein?
Okay, das ist ein Unterschied.
Das ist ein Riesenunterschied. Wie kann das sein, dass wir ja vermeintlich so viel brauchen und ja trotzdem aufs Minimale reduziert sind und die mit einem kleinen Täschlein auskommen? Da kann man sich vieles abgucken, auf jeden Fall, immer und immer wieder.
Total. Ich habe jetzt hier noch eine kleine lustige Sache, ein Zitat, was ich mal wieder von deinem Instagram-Account geklaut habe. Du hast geschrieben, der Aufenthaltsraum wird mit Kuhfladen beheizt. Wieso? Oder wie riecht das?
Also es riecht eigentlich genauso staubig wie Holz, was verbrannt wird. Das Problem ist einfach, dass umso höher man kommt, einfach keine Bäume mehr oder keine Bäume da sind. Und vor allem auch dadurch, dass es Naturschutzgebiet ist, keine Bäume gefällt werden dürfen. Und dadurch, dass natürlich Viehhaltung extrem wichtiger Aspekt in deren Kultur und in deren Leben ist, damit die dort überleben können und ihr Essen haben, nutzen die Fladen, trocknen die oft auch an Hauswänden, weil die Sonne sehr, sehr stark ist. Und genau, verbrennen die dann. Und das ist wie Kohle. Also es glüht extrem lange und dadurch hast du natürlich extrem lange Wärme und Hitze.
Das ist sehr clever und auch sehr nachhaltig.
Ja, das absolut.
Super. Was würdet ihr anderen Reisenden empfehlen, was auf jeden Fall in den Rucksack gehört, wenn man genau diese Tour auch vorhat? Gibt es so zwei, drei Sachen, die müssen dabei sein?
Punkt Nummer eins, einen eigenen Wasserfilter.
Ja, absolut. Okay. Einen passenden Schlafsack für die passende Temperatur. Also ganz, ganz wichtig, passende Temperatur, rot unterstrichen.
Und ich höre daraus, dass ihr nicht den richtigen Schlafsack dabei habt.
Doch.
Okay.
Aber da haben wir uns lange Gedanken drüber gemacht und viel informiert, um zu wissen, für welche Kälte man den Schlafsack benötigt. Und das war gut, weil sonst wären wir wirklich vielleicht auch kränker geworden wie viele andere dort, die nicht so einen dicken Schlafsack hatten.
Ja, und Punkt Nummer drei, so der Klassiker, aber ich liebe es. Ein Schweizer Taschenmesser.
Ah, okay.
So schön mit Schere und Pinzette und Nagelfeile und alles, was man so ja einfach braucht.
Nachvollziehbar. Okay, hattet ihr unterwegs auch irgendwie so ein paar Pannen? Manchmal passieren ja auch irgendwie so ein paar dumme Sachen, wo man danach irgendwie mit den Augen rollt und irgendwie denkt, ja, hätte man auch mal vorher bedenken können. Hattet ihr solche Momente?
Also Pannen hatten wir in einer Sache, und zwar, dass unser ganzes Kameraequipment kaputt gegangen ist. Also alles.
Nein!
Ja, wirklich alles. Jede einzelne Kamera.
Horror, stimmt.
Und das war wirklich...
Warum?
Für uns, das fragen wir uns auch. Die eine Kamera hat den Geist aufgegeben, da hat nichts mehr funktioniert von dem, was man hätte machen können. Technischer Fehler, die ist eingeschickt. Die andere Kamera hat Wasser gezogen. Die andere Drohne, die hat nicht mehr funktioniert. Und so sammelte sich der eine... Moment mit dem anderen. Ja, das war ärgerlich für uns.
Das glaube ich. Aber ihr habt ja trotzdem unglaubliche Fotos gemacht. Also alle, die gerade zuhören, guckt auf jeden Fall mal auf den Instagram-Kanälen der beiden. Die strahlen wirklich. Vielleicht lag es auch am Himmel, dass das Licht irgendwie so gut war, dass das mit dem Handy auch gut funktioniert hat. Aber diese Bilder, das ist ja so eindrucksvoll. Also letztlich ist es für euch total ärgerlich, aber den Fotos und den Videos hat es jetzt, glaube ich, aus meiner Perspektive keinen Abbruch getan.
Danke, das ist schön zu hören. Es ist auch wirklich so, dass die beste Kamera die ist, die man dabei hat.
Absolut.
Man kann auch mit einem simplen iPhone, was wir jetzt ja auch gemacht haben, wirklich gute Fotos und Videos machen, wenn man einfach ja, den Winkel trifft oder das Licht, wo man sagt, ach, das Licht ist gerade schön. Oder man geht mal ein bisschen näher ran mit dieser 2,5 oder 3er Zoom-Funktion. Ja. Und ja, so kann man auch schon einfach ja, die Momente schön festhalten.
Ein Thema, was mich persönlich interessiert, weil ich tendiere auch dazu, dass wenn ich auf Reisen bin, ich zu viele Fotos mache, zu viele Videos und ich mich manchmal so richtig daran erinnern muss, jetzt bleib mal im Moment, jetzt leg mal das Handy weg. Und ich meine, gerade ihr, die das ja auch beruflich machen, für die muss das ja noch schwieriger sein. Wie geht ihr damit um oder habt ihr es einfach akzeptiert oder habt ihr auch teilweise wie so Handypausen oder Kamerapausen?
Also ich finde, für mein Gefühl ist es so, viele sagen ja so, ja, wenn ich ein Handy in der Hand habe oder so, kann ich den Moment nicht so genießen. Ich persönlich muss sagen, ich habe oft das Gefühl, dass ich mit der Kamera, wenn ich so einen Moment dann irgendwie sehe, nochmal ganz anders in dem Moment abtauche. Also ich kann das total genießen auch dadurch, weil ich so gerade versuche, so diese Natur so zu greifen. Und natürlich gibt es dann aber auch Momente, wo man einfach alles beiseite packt und man weiß, okay, das ist jetzt... Das hält man jetzt nicht fest. Also das variiert.
Ich kann auch ganz ehrlich sagen, anfangs war ich auch so, wie du beschrieben hast. Ich wollte alles festhalten, also ganz früh auf unseren Reisen. Ich wusste gar nicht, wo hinten und vorne ist. Wow, das und das und das und festhalten. Jetzt mittlerweile über die Jahre weiß man natürlich schon, was hält man fest, was genießt man für sich, wann macht man das Handy mal aus. Also wir haben wirklich einen guten Ausgleich dort gefunden. Und ich kann wirklich sagen, dass wir es auch wirklich privat sehr gut nutzen können und nicht jeden Moment festhalten, auch wenn das natürlich online vielleicht so wirkt, als wäre es jeder Moment. Aber in echt gibt es so viele Momente, die noch viel krasser sind und die, wo man halt eben kein Handy dann drauf hält.
Aber ist auch ein Weg dahin wahrscheinlich.
Total.
Ja, auf jeden Fall.
Ich würde gerne noch einmal mit euch über diese bunten Girlanden sprechen. Also wenn man Bilder aus dem Himalaya-Gebirge oder aus Nepal oder speziell vom Mount Everest sieht, dann gehören diese Girlanden mit den bunten Fahnen ja irgendwie ja fast schon dazu.
Ja, das sind buddhistische Gebetsflaggen. Die hängen halt oft im Gebirge. Und die glauben halt eben, dass dadurch, dass sie dann ja auch so schön im Wind wehen, dass dadurch positive Energie und Glück und was Gutes halt mit dem Wind herausgetragen wird.
Schön. Ja, ich habe mal auch so eine Girlande geschenkt bekommen, die hängt seitdem bei uns auf dem Balkon und die Person, die sie mir geschenkt hat, hat dazu gesagt, die darfst du niemals abhängen, die muss selber verwittern. Sie sieht auch mittlerweile dementsprechend aus, also schön ist nicht mehr, man erkennt sie auch gar nicht mehr als solche, aber ich traue mich auch nicht, die abzuhängen.
Ja, lass sie dran, stimmt, dort sieht man ja auch um die Steine manchmal gewickelt, diese ganz, ganz dolle verwitterten Gebetsflaggen und die lassen die ja auch dort liegen.
Man darf doch nichts drauflegen.
Ach, okay. Nee.
Und auch nicht anfassen.
Ja.
Okay, gerne dazu. Und sag mal, Thema Müll unterwegs. Ich weiß das vom Mount Everest, also vom Berg, vom Basecamp weiter aufwärts ist es ja so, da gibt es ein echtes Müllproblem. Wie habt ihr das auf der Strecke bis zum Basecamp erlebt? War es da auch eher vermüllt oder gibt es da mittlerweile echt wie so eine, ja, so strenge Regeln, die vielleicht auch bestraft werden, wenn man sie nicht einhält?
Ja, also deswegen reisen wir auch selbst, weil auch wir kannten natürlich diese Bilder von diesen Müllbergen oder von den Leuten, wo ganz viele Leute halt eben da auf dem Weg sind und Massentourismus. Und ich bin froh, dass wir halt immer unsere eigenen Eindrücke machen, denn tatsächlich war es bei uns so, dass dort kein Müll aufzufinden war.
Toll, super.
Ja, wir zeigen das so, wie wir es erleben. Wir wissen ja nicht, was auf uns zukommt, aber in dem Fall war dort kein Müll. Es hat mich selber total überrascht. Es waren keine Zelte dort, ganz wenig Menschen. Der Guide konnte uns nicht genau sagen, jetzt was mit dem Müll oder irgendwie. Er hat nicht wirklich was dazu gesagt. Aber anscheinend haben die das gut in den Griff bekommen oder ist vielleicht auch nur saisonal. Auf jeden Fall haben die sich drum gekümmert, dass da einfach kein Müll zu finden war.
Und die Wege waren wirklich schön sauber, ne? Da ist nichts rumgeflogen und die verbrennen ja auch viel Müll. Aber die Wege waren toll.
Aber da ist natürlich auch wieder so, natürlich, wenn diese Müllberge und dann sieht man, dass es vielleicht von einer Situation gewesen, aber es wird dann halt so verbreitet, dass jeder nur noch das im Kopf hat. Mhm. Man weiß ja nicht, wie es sonst da aussieht. Vielleicht war das, ne? Ich weiß es auch nicht, aber in dem Fall war es halt eben nicht so.
Okay. Könnt ihr vielleicht noch einmal, das haben wir jetzt irgendwie ausgelassen, noch einmal so diesen Moment beschreiben, als ihr oben angekommen seid? Was war das für ein Gefühl? Wie sah es da aus? War es so wie erwartet? War es komplett anders?
Komplett anders. Und ehrlich gesagt, im allerersten Augenblick war es auch wirklich so, dass man da einfach nur leer saß und man sich dachte, hier ist ja nichts. Also es ist ja, die Zelte sind nicht da, wie Yves gerade gesagt hat. Alles ist irgendwie frei. Der Wind peitschte, der hat einen wirklich vom Stein geschoben. So stark war der Wind dort oben. Und man hat dieses Gefühl von Erleichterung natürlich trotzdem auch gehabt, weil man dort hoch wollte, auch wenn der Weg das Ziel war.
Ja, genau. Nochmal zur Erklärung. Unser Ziel war ja halt eben dieses Basecamp, also von dort gehen eigentlich die Wanderungen dann wirklich hoch zum Gipfel. Und sowas macht man halt nicht mal einfach so, wie wir jetzt unsere Wanderung bis zum Basecamp. Aber von da starten die richtigen Expeditionen. Es war unser Ziel und ich habe auch schon auf dem Weg dorthin gemerkt, ach krass, okay, wie man das so blöd sagt in dem Sprichwort, der Weg ist das Ziel und genau so ist es auch, weil es ist ein Ziel, jeder braucht ja irgendwo ein Ziel, aber da selber ist nichts. Nee. Und die Landschaft auf dem Weg zuvor sieht auch schöner aus. Also das Ziel selbst ist auch kein spektakulärer Ausblick, man sieht auch nicht den Mount Everest, man sieht nicht den Gipfel davon. Man sieht praktisch gar nicht wirklich irgendwas. Das heißt, es ist einfach ein Ziel, um ein Ziel zu haben, aber alles andere zuvor und was sonst passiert, ist eigentlich das, was die Reise ausmacht.
Total, die Strapazen, ja.
Habt ihr euch irgendwie vor Ort verewigt, irgendwie den Namen in Stein geritzt oder so, oder weiß ich nicht?
Ja, es ist einfach tatsächlich unromantischer, als man sich das dann vorstellt, weil man dann schon etwas geschafft ist und einfach dann doch vor Sonnenaufgang einfach nur schnell wieder zurück sein möchte. Und dann der Wind, wie Jerry auch schon sagte, so extrem. Es ist dann doch sehr extrem, dass man einfach nicht so lange dort bleibt.
Ich habe eine Vorstellung. Yvonne, du hast es eben angesprochen, Thema Hygiene. Können wir da noch einmal kurz drauf gucken? Du meintest, das waren wohl auch irgendwie extreme Bedingungen. Was hat euch da besonders zu schaffen gemacht?
Also erstmal ist es so, dass es halt kein fließendes Wasser gibt. Meistens hat man ja auch kein eigenes Badezimmer. Die Toilette wird dann auch mit Wasser, was man halt vorhin holt, wird die Toilette gespült. Und es gibt kein Klopapier. Und viele
das ist schwierig.
Menschen, die dort leben, verwenden auch kein Klopapier. Die machen sich untenrum halt sauber mit dem Wasser auch. Manchmal war auch das Wasser eingefroren, dann konnte man sich natürlich auch nach dem Toilettengang nicht richtig reinigen, sage ich mal. Also auch die Hände, mir hat das oft gefehlt, einfach dieses Gefühl, boah, jetzt mal Hände waschen oder jetzt mal gerade sauber machen. Das geht oft nicht. Man hat auch nicht immer Wasser verfügbar. Also das ist schon der erste Punkt, wo das für mich mit Thema Hygiene so anfängt. Dann gibt's natürlich auch nachher keine Duschen mehr. Warmes Wasser, daran ist ja sowieso nicht zu denken. Dann haben die Menschen da ja sowieso all diese begrenzten Mittel. Dann haben die manchmal das Feuer nicht an. Wie willst du dann kochendes Wasser haben? Dann kocht das Wasser nicht richtig. Dann trinkt man das oder isst sein Essen, seine Suppe. Dann ist das Wasser nicht richtig abgekocht. Dann hast du ja auch schon direkt irgendwie die ganzen Bakterien noch drin. Also es ist eigentlich überall dann. Dann können die ja auch nicht alles richtig gut waschen. Also mit ganz eiskaltem Wasser, dann werden die Sachen ja auch nicht richtig sauber. Also das ist halt eigentlich an allen Ecken und Kanten, ne? Und ich bin auch nicht immer so vorsichtig, ehrlich gesagt. Pack mir dann doch mal im Mund oder sowas und dann habe ich es eigentlich natürlich schon drin, ne?
Ja, es war auch schwer. Okay, zum Schluss noch eine Frage. Und ich könnte mir vorstellen, es ist die eine Frage, die ihr schon sehr oft gefragt wurdet. Wollt ihr auch noch ganz nach oben auf dem Mount Everest?
Nein, also da oben auf den Berg rauf zu klettern, das ist eine ganz andere Welt. Das ist eine ganz andere
Etappe. Da musst du richtig Spitzensportler sein, ne?
Ja, und auch, ich finde, selbst jeder Spitzensportler auf der Welt hat ja auch irgendwelche Grenzen, die er sich setzt oder wo er sagt, so irgendwie, das ist so mein, dafür lebe ich. Und ich glaube, dafür muss man leben, wenn man da ganz oben hin möchte. So in meinen Augen, in meinem Kopf und ja, nee.
Ja, ich sag ganz ehrlich, ich habe früher wirklich so in meinem naiven Kopf so gesagt, ja, irgendwann werde ich den Berg besteigen und ich liebe ja alles, ich gucke ja alle Dokus darüber und so und bin ja eigentlich auch ganz fit. Aber das ist wirklich naiv, das so zu sagen, ne? Ich sag so, für alle, die so Interesse dran haben, vielleicht geht man erstmal so bis zum Basecamp und dann guckt man mal und dann fühlt man, wie dolle sowas ist und wie Jerry schon sagt, dass man das halt nicht mal eben so macht, sondern schon dann entweder so groß geworden ist mit dem Klettern, mit dem Bergsteigen. Aber so von einfach mal so macht man das dann doch nicht. Und dafür lieben wir zu viele Sachen, dass wir uns jetzt nur aufs Bergsteigen konzentrieren würden.
Kann ich total verstehen. Aber ich finde es witzig, dass du das sagst mit den Dokumentationen, weil ich hatte auch mal so eine Phase, ich habe jede Dokumentation über den Mount Everest gesehen. Yeah. In jeder Sprache. Ich weiß ganz genau, wo der Hillary Step kommt und ja, wo irgendwie, genau, wenn nicht das Geröll losgeht. Ja, ich hatte auch mal so eine Phase.
Stark.
Deswegen habe ich mich jetzt so sehr gefreut, dass wir heute darüber sprechen konnten. Ich finde es so faszinierend irgendwie auf so vielen unterschiedlichen Ebenen.
Ich habe mich auch gefreut. Und eine Frage zum Schluss an dich. Oh. Hast du auch dieses Gefühl, dass wenn du schon alles darüber schaust, als würdest du schon alles auch drüber wissen und es würde sich eventuell gar nicht lohnen, dann noch selbst hinzureisen?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich achte immer sehr darauf, irgendwie, wie auch die Kameraführung ist, weil ich manchmal so ein bisschen den Eindruck habe, dass die Leute immer die gleichen Ecken zeigen. Und manchmal frage ich mich, wie sieht es eigentlich auf der anderen Seite der Kamera aus? Also ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht alle Winkel gesehen. Ich würde es trotzdem noch mal gerne selber sehen, aber ich weiß auch in diesem Fall, das ist absolut utopisch. Das wird mein Körper nicht können. Ich wüsste gar nicht, wann ich das zeitlich machen soll. Das wird einfach niemals passieren. Also ich würde es total gerne, aber ja. Und bei dir, wie ist das bei dir?
Ich finde es schön, dass du das so sogar reflektierst mit diesen, ich habe noch nicht alle Winkel gesehen. Ich persönlich bin ehrlich gesagt total voll reingefallen und denke manchmal, ich hätte schon alles gesehen und für mich würde es sich schon nicht mehr lohnen, dann selbst dahin zu fahren und bin immer wieder überrascht, dass es dann vor Ort komplett anders ist. Wahrscheinlich auch einfach, weil dieses Gefühl, dieses Feeling dort vor Ort halt einen so einsaugt, das kommt ja nicht über eine Kamera, über ein Video rüber. Und zum anderen finde ich, dass du es auf jeden Fall tun solltest Und
ich nicht wissen
sollte, warum, wenn du so dafür so schwärmst. Ich habe gerade schon das Glitzern in deinen Augen gesehen. Mir finde ich es immer schade, wenn man direkt sagt, nein, ich glaube, ich würde es nicht schaffen. Also das ist das Schöne halt. Ich habe immer auf den Reisen gemerkt, dass ich viel mehr schaffen kann, als ich denke. Und ich finde schon, dass du das auch so mal spüren solltest.
Danke, das war sehr empowering von dir. Und ich denke vielleicht nochmal drüber nach. Aber vorher würde ich auf jeden Fall erstmal eure Basecamp-Tour machen, um so ein Feeling zu bekommen. Und jetzt nochmal eine Sache, und das führt jetzt aber auch wirklich weit weg. Diese Winkelgeschichte, vielleicht geht euch das ähnlich. Seid ihr auch so ein bisschen Google Maps addicted? Also ich kann mich in Google Maps verlieren. Ich liebe das ja auch, dass man mittlerweile irgendwie so einen 360-Grad-Blick hat. Man kann mittlerweile in Geschäfte reingehen. Macht ihr das teilweise vor euren Reisen, dass ihr euch nochmal alles anguckt?
Das ist ja seit eh und je unser Kompass gewesen, um Stellplätze zu finden, wenn wir Vanreisen gemacht haben. Schon immer der Kompass gewesen, um irgendwie neue Buchten, Schluchten zu entdecken. Das ist so elementar wichtig, wenn man selbst auf Reise gehen will und man irgendwie was Einzigartiges entdecken möchte. Da sitzt Yves Stunden und Tage, wenn ich Stunden und Tage fahre daneben und suche die nächste wunderbare Ecke raus.
Ich verliere mich total da wichtig. Auch total drin und werde schon fast wahnsinnig irgendwann. Deswegen kann ich es nur empfehlen, sich wirklich dann doch mal einen Guide eventuell zu buchen, wie jetzt auf dieser Tour, wo man es sogar machen soll, wirklich, wo es empfohlen wird. Denn er übernimmt dann so die Planung und man kann sich wirklich mal zurücklehnen und viel mehr die Tour genießen.
Okay, das waren ein schöne letzte Worte. Wollt ihr noch einmal über den Film erzählen? Das war ja euer großes Projekt. Ich durfte schon den Trailer sehen, hat mir sehr gut gefallen. Aber könnt ihr einmal erzählen, was das für ein Film ist und was das Besondere an dem Film ist?
Ja, das Ding ist letztendlich, dass es eine ganz große Reise für uns ist. Also dieser Film ist eine ganz, ganz große Reise für uns und reflektiert eine ganz besondere Zeit wieder, die wir in Südamerika erleben durften. Es ist tatsächlich so, dass wir jetzt in den letzten Zügen sind, um diesen Film fertigzustellen. Und wir haben jetzt wirklich, über ein Jahr sind wir jetzt an diesem Film dran. Und so viele Worte kann ich ehrlich gesagt noch gar nicht zum Film selber loswerden, weil das gerade noch so in meinen Fingern und in meinem Kopf steckt, jeden Schritt gerade zu bewachen und weiterzumachen. Und wir arbeiten da tagtäglich dran. Aber Fakt ist, dass dieser Film ein Film für die ganze Familie ist, ein Ausflug in verschiedene Kulturen und vor allem auch ein Ausflug zu zwei Menschen, die versuchen, die Welt zu entdecken und neue Wege zu finden.
Dass die ganze Familie sich mal zurücklehnen kann, träumen kann und die Welt mit naiven Augen durch die Augen eines Kindes kann und erleben kann.
Ja.
Zurück zu den kleinen, schönen Momenten, die man ja als Erwachsener oft nicht mehr so wahrnimmt.
Toll. Schöne Idee. Und das Bildmaterial, habt ihr das komplett selber produziert? Sind das eure Bilder?
Ja, wir haben alles selber produziert, denn wir möchten ja die Freiheit uns halt einfach lassen, dass Jerry und ich, wir als Paar zusammen sind, auf Reisen sind und all die spontanen Momente aufnehmen können. Das können wir natürlich mit einem Kamerateam oder so nicht.
Und viel intimer.
Wir haben alles selber produziert und es ist keine High-End-Riesenteam-Produktion, sondern wirklich von Jerry und mir. Aber ich glaube, genau das lässt das Ganze so nahbar dann auch
total
werden.
Es bleibt natürlich und wir haben keine Momente irgendwie versucht zu erzeugen, sondern all das, was passiert ist und das wirklich viel passiert, ist wirklich einfach so entstanden und diese Natürlichkeit trägt sich durch den Film.
Schön. Letzte Frage versprochen. Wo können wir den Film sehen?
Da gibt es jetzt mehrere Punkte. Der ganz wichtige Punkt für uns ist eine Kinopremieren-Tour, die wir machen wollen. Die ist gerade in Planung. Das geht nach Deutschland, Österreich und die Schweiz. Da sind wir gerade dran. Das ist natürlich groß für uns, das gerade alles zu organisieren. Und wo der Film dann später laufen wird, das kommt dann noch.
Ja.
Ich hoffe in Berlin. Ich will ihn sehen.
In Berlin sind wir auf jeden Fall, ja.
Ja.
Super.
Yay.
Ihr beiden, von Herzen danke. Es war wirklich ein ganz tolles Gespräch. Ich habe richtig Lust bekommen auf diese Region. Bin dem Mount Everest Base Camp ein Stückchen näher gekommen. Also vielen Dank für eure Zeit, für eure Offenheit. Hat es richtig Spaß gemacht.
Dankeschön danke. Für die tollen Fragen.
Ja, danke dir auch. Uns hat Spaß gemacht, einfach nochmal da sich reinträumen zu können. Denn oft zurück zu Hause, vergisst man das ja auch wieder schnell. Also auch danke dir.
Ja, und ein großes Dankeschön, das gilt natürlich auch an euch, die bis hierhin, bis zum Schluss zugehört haben. Vielen Dank dafür. Legt noch nicht auf, beziehungsweise macht noch nicht aus. Ich habe nämlich noch was für euch. Es gibt nämlich noch so ein paar Fakten, die sind mir während meiner Recherche über den Weg gelaufen. Die hätten jetzt überhaupt nicht ins Interview gepasst. Die würde ich aber gerne noch dranhängen. Geht auch ganz schnell. Also, die offizielle Höhe des Mount Everest, des höchsten Berges der Welt, die beträgt aktuell 8.848,86 Meter. Und warum genau betone ich das aktuell so sehr? Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, weil der Mount Everest jährlich ein bisschen wächst. Der wird also größer. Und zwar um rund einen Millimeter pro Jahr. Ganz vereinfacht ausgedrückt liegt das daran, dass sich die Kontinentalplatten bewegen. Aber jetzt könnte man sich ja die Frage stellen, wäre es dann nicht ganz theoretisch möglich, dass der Mount Everest unendlich hochwachsen würde? Die Antwort lautet allerdings nein. Denn es gibt bei uns auf der Erde so etwas wie eine natürliche Höhengrenze für Berge und die liegt bei ungefähr 10 Kilometern bzw. 10.000 Metern. Also höher kann ein Berg einfach nicht werden und das aus zwei unterschiedlichen Gründen. Zum einen durch Schnee, durch Eis, durch Wind, durch Regen wird immer ein bisschen Fels vom Gipfel abgetragen. Es gibt also sowas wie eine permanente natürliche Witterung und dadurch wird die Höhe schon mal grundsätzlich eingedämmt. Zum zweiten, und das finde ich ziemlich verrückt, können Berge aber auch einfach zu schwer werden. Denn je höher ein Berg ist, desto mehr Masse hat er. Diese Masse, die übt natürlich einen Druck auch auf den Untergrund aus. Und wenn dieser Druck, das Gewicht, zu schwer wird, dann sinkt der Berg in den Erdmantel ein. Und da wird es natürlich irgendwann, wir wissen, in der Erde befindet sich Lava, einfach viel zu heiß. Und der Berg würde von unten einschmilzen. Und dadurch würde sich die Höhe natürlich auch wieder reduzieren. Finde ich unglaublich, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht und dachte, vielleicht interessiert es euch auch. Deswegen sei es hier mal am Rande erwähnt. Und in diesem Zusammenhang jetzt noch eine letzte Info und dann habt ihr es geschafft. Dann ist Schulschluss oder wie auch immer man das nennen will. Diese Höhenbegrenzung, die ist von Planet zu Planet unterschiedlich, weil es auf den Planeten unterschiedliche Erdanziehungskräfte gibt. Auf dem Mars zum Beispiel, da ist die Erdanziehungskraft wesentlich geringer als bei uns auf der Erde. Und deswegen gibt es auf dem Mars den höchsten Berg unseres Sonnensystems, den sogenannten, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, Olympus Mons. Und der ist, haltet euch fest, das große Finale, dreimal so hoch wie der Mount Everest. So, und mit dieser Info lasse ich euch jetzt einfach mal zurück. Wenn ihr noch 2 Sekunden extra Zeit habt, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lassen könntet. Gerne einfach auf der Plattform, auf der ihr jetzt gerade hört. Vielleicht ist es Spotify, vielleicht ist es Apple Podcast. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ich sage Tschüss. Ich lasse das schöne Gespräch, das Interview mit Yvonne und Jerry, nochmal danke, wenn ihr gerade zuhört, in mir nachwirken. Ich mache mir jetzt eine Tasse Kaffee. Draußen schneit es. Typisch Februar. Und wünsche euch eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.